Hey, Alter.
Hey, Alter.
Ja, Alter.
Hey, Alter.
Hey, Alter. In dieser Sendereihe geht es um alles, was im reiferen Leben passiert. Um Liebe und Tod, um Sport und Tanz, um Mobilität und Vorsorge und um freie Zeit für neue Projekte. Das Leben ist Veränderung. Hey, Alter. Eine Reihe auf Radio Ginseng zum Mit- und Nachdenken.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Sendereihe Seniorensicherheit. Ich begrüße wieder im Studio den Thomas Rothe. Hallo, guten Tag, Thomas.
Guten Tag, lieber Detlef.
Das ist ein Kriminalkommissar AD. Wir hatten ja schon eine oder sogar zwei Sendungen gemacht und wir freuen uns heute wieder, eine neue Sendung hier zu produzieren. Es geht diesmal um das Thema Gartenzeit, auch im Winter. Na natürlich. Thomas, was wolltest du uns denn dazu sagen?
Ja, die eigentliche Saison der Gartenliebhaber ist ja zu Ende gegangen. Jetzt im November werden die Gärten alle winterfest gemacht, natürlich auch die Lauben. Und hier streiten sich schon einmal die Geister. Viele sind der Meinung, um Einbruchschäden zu minimieren oder gänzlich zu vermeiden, lässt man besser die Lauben unverschlossen, lässt die Gardinen auf, räumt alle Wertgegenstände raus, nimmt sie mit nach Hause, so dass potenzielle Diebe gar nicht erst in die Begierde kommen, dort in diese Lauben einzubrechen. Wir wiederum sehen das aus einem anderen Blickwinkel, sprich als Kriminalisten, denn in den vergangenen Jahren ist es leider Gottes zu einer Unart geworden, dass speziell zu den Ferienzeiten Jugendliche diese Gartenlauben, wenn sie lange genug leer stehen, und die Anlagen verlassen sind, meistens finden wir sie ja am Rande der Stadt, dann als Party-Lokalitäten für sich entdecken, an Wochenenden dort Partys feiern und, um dann alle Spuren zu verwischen, anschließend sogar noch die Lauben in Brand versetzen. Das, wie gesagt, ist ein neuer Trend, der einen schon ein bisschen erschüttern lässt. Und es gibt allerdings auch Obdachlose, die die Gelegenheit nutzen, diese Lauben für sich als Winterquartier zu nutzen. Und wenn man im Frühjahr spätestens dann dorthin kommt, ja, dann hat man nur noch einen riesigen Dreckhaufen mit leeren Flaschen, mit weggeworfenen Packpapier von Nahrungsmitteln und alles, was irgendwie noch mitzunehmen und zu verwerten ist, das hat natürlich dann auch den Platz verlassen.
Muss ich gleich mal zwischenfragen, gab es denn mal eine Empfehlung der Polizei, die Gardinen aufzulassen, nicht abzuschließen? Oder woher kommt denn diese mysteriöse Sache, die hier die Garteneigentümer machen oder Bungalow-Besitzer machen? Ist das eine Schnapsidee eigentlich? Ja.
Ich bezeichne sie eher als Schnapsidee, aber in der Vergangenheit wurde das auch von einzelnen Kolleginnen und Kollegen der Polizei so nahegelegt, diese Türen unverschlossen zu lassen, wie gesagt, um Einbruchsschäden zu verhindern. Aber wir als erfahrene Eigentümer haben die Erfahrung machen müssen, dass das auch nichts weiter hilft, denn irgendwelche Gegenstände finden sich immer wieder, die des Mitnehmens wert sind. Und wenn man die Türen nur einfach verschließt, wie in den Sommermonaten, dann ist es kein großes Problem, diese Türen aufzubrechen. Denn regelmäßig findet man ja auf diesen Gartengrundstücken auch die kleinen Geräteschuppen, in denen das Werkzeug gelagert wird. Spaten, Hacke oder Hake sind dann gute Einbruchshilfsmittel. Deshalb wäre meine Empfehlung, diese Lauben dahingehend zu sichern, dass man vor den Fenstern massive Sperrholzplatten anbringt, diese von der Innenseite her mit Rundkopfschrauben verschraubt, das heißt, der Rundkopfschraubenkopf ist außen, drückt die Platte gegen den Fensterrahmen und von innen wird gut festgeschraubt, sodass es eigentlich unmöglich sein sollte, ohne große Probleme da einzubrechen. Dann noch richtige, ordentlich eingebaute Sicherheitstürschlösser, dann sollte eigentlich alles auf der sicheren Seite sein. Nicht zuletzt, dann ist zu empfehlen, dass man sich im Gartenverein einig wird und vielleicht sogar einen gemeinsamen Streifenplan entwirft und zu unregelmäßigen Zeiten, aber schon aus Gründen der Eigensicherung, nicht allein diese Gartenanlagen bestreift und nach den Rechten schaut. Vielleicht hat einer sogar einen Hund, der kann dann auch noch mit seinem Hund dort spazieren gehen. Es ist immer noch die beste Alarmanlage, die ich so kenne. Und neuerdings finden wir ja auch viele Gartengeräte von hohem Wert, wie zum Beispiel den elektronischen Rasenmäher, also den Rasenroboter. Und viele Gartenvereine besitzen dann auch noch, um ihre ganzen Wege freizuhalten, sogenannte Aufsitzrasenmäher. Auch die finden sich dann im Beutegut wieder, so dass es hier angezeigt ist, diese zu sichern, zum Beispiel mit einem GPS-Tracker. Wenn also diese Geräte, diese hochwertigen Geräte geklaut werden, kann man die über eine App auf dem Handy so einstellen, dass sie ein Alarmzeichen geben, wenn sie von ihrem Standort wegbewegt werden. Und man kann dann ganz genau nachverfolgen, wohin diese Geräte verschwinden.
Kommen wir mal ganz kurz zurück. Überwachungstechnik. Überwachungstechnik, Bewegungsmelder über eine App. Das Problem ist natürlich, wenn ich ein Gartengrundstück habe, ein bisschen außerhalb, ich habe ja eigentlich dort kein WLAN. Ja? Ich müsste mir also extra eine Verbindung schaffen mit einer entsprechenden SIM-Karte, dort einen Sender installieren oder ja, eine Art Handy dort positionieren. Beziehungsweise die Alarmanlagen, die haben ja auch selbst SIM-Karten, die eingesetzt werden können. Also das ist die einzige Möglichkeit. Also wenn ich jetzt kein WLAN habe, das haben die meisten ja nicht in den Gärten, dann muss ich das so machen, ja? Ist das eine Möglichkeit?
Das ist durchaus eine denkenswerte Möglichkeit, ja.
Vielleicht ist es aber grundsätzlich ratsam, hochwertige Werkzeuge nicht draußen zu lassen. Hochwertige Werkzeuge vielleicht, wenn die Möglichkeit besteht, mit nach Hause in die Stadtwohnung zu nehmen und nicht unbedingt sowas draußen zu lassen. Das verleitet immer und damit kann man sich Geld machen im Internet und das wird auch immer mitgenommen. Sei es eine Bohrmaschine, na, Bohrmaschinen weiß ich nicht, ob die neue so gefragt sind, aber Bohrhämmer vielleicht, also das ist schon eine andere Preiskategorie dann. Oder Kettensägen, Heckenscheren und so weiter. Das ist sicher etwas, was sich im Internet, sage ich mal, gut vertickern lässt. Ne?
Genau so ist es. Viele Geräte sind ja jetzt akkubetrieben und leicht mitzunehmen. Deshalb grundsätzlich auch unsere Empfehlung, hochwertige Sachen nach Möglichkeit im heimischen Keller unterzubringen, sodass sie dort aus der Menge des Beutegutes ausfallen.
Naja, also bei Akkugeräten kann ich natürlich noch was Technisches dann hinzufügen. Man sollte Akkugeräte natürlich sowieso im Winter nicht in kalten Schuppen liegen lassen. Also alles, was Minusgrade sind, schadet den Akkus. Das ist mal jetzt so ein technischer Hinweis noch außerhalb unserer Sicherheitssendung. Ja, Thomas, was können wir denn noch so sagen? Was müssen wir denn noch beachten?
Wie gesagt, die Zugänge zu den Gartenanlagen selbst sollte man schon so gestalten, dass es nicht gerade einfach ist, dort hineinzugelangen. Nun muss man nicht unbedingt ringsherum um den ganzen Verein eine 3 Meter hohe Mauer bauen. Mauer hatten wir schon mal und die hat auch nicht ewig Bestand gehabt. Man kann durch entsprechenden Bewuchs, entsprechende Bepflanzung die Zuwegung erschweren. Ein ausreichend hohes, gut gesichertes Zugangstor verhindert dann auch das leichte Eindringen. Und man sollte durchaus darüber nachdenken, über Bewegungsmelder, dann Lampen, Lichter anzuschalten, respektive auch Kameras in Aktion zu setzen. Das setzt wiederum natürlich voraus, dass dann diese Bilder der Aufnahmen direkt 1:1 bei einem Empfänger auftauchen und als Beweismittel dann mit verwertet werden können.
Wie sind die Erfahrungen? Was kosten denn solche einfachen Sicherungsmöglichkeiten, also wenn ich dort eine Kamera jetzt anbringe, muss ich ja, wie gesagt, das war immer noch so mein Problem, kein WLAN in der Nähe, also was haben wir da für Erfahrungen ungefähr, was kosten solche Kameras?
Laut der aktuellsten Ausgabe der Stiftung Warentest wurden 6 Kameratypen erprobt, die liegen in der Preisspanne so zwischen 60 und 120 Euro. Und ich sage mal, ein Verein sollte sich das durchaus leisten können, direkt an den neuralgischen Punkten, die man sich dann vorher noch mal genau aussucht. Man kann das auch in Zusammenarbeit mit den zuständigen Revierpolizisten machen, dass er auch mal einen fachkundigen Blick mit darüber wirft und vielleicht so Schwachpunkte entdeckt. Dann an den, wie gesagt, an den neuralgischen Punkten, 3 oder 4 Kameras sollten eigentlich ausreichen, um festzustellen, ob sich dort etwas tut. Diese Kameras werden dann regelmäßig auch mit über Bewegungsmelder ausgelöst, sodass ich nicht permanent irgendwelche Filme auf mein Handy habe, sondern nur dann, wenn wirklich etwas passiert und ich die entsprechende App so programmiert habe, dass sie mir dann ein Alarmsignal gibt. Und dann kann man sofort auch die 110 anrufen. Die schicken dann den örtlich zuständigen Streifenwagen vorbei und dieser kontrolliert dann nochmal genau.
Okay, machen wir erstmal eine kleine Zwischenmusik zur Erholung. Auf die Weitermeldung an die Polizei möchte ich gerne nochmal eingehen. Wenn denn der Funkwagen oder die Streife kommt und es ist gar keiner da, es war ein Fehlalarm, da hat man ja eigentlich die Befürchtung, muss ich diesen Einsatz jetzt bezahlen oder wie sieht das aus?
Wenn ich ganz konkret belegen kann, dass hier eine Alarmauslösung erfolgt ist, dann ist der Einsatz der Polizei durchaus begründet. Nur wenn ich dann mit Vorsatz einfach aus Sorge heraus, es könnte etwas sein, dann einfach mal eben die Polizei vorbeischicke, das wird geprüft, und dann stellt sich heraus, da war wirklich nichts, dann kann man je nach Prüfung innerhalb der Behörde entscheiden, dass einem der Einsatz in Rechnung gestellt wird.
Naja, das meine ich ja. Also wenn die Alarmanlage jetzt von alleine angeht, das passiert ja schon mal, ne? Also du hast ja schon mal so in Siedlungen, auf einmal geht irgendwo eine Alarmanlage los. Ja, warum geht die los? Weil da wahrscheinlich einer rausgegangen ist und die Alarmanlage war schon an, er hat die Tür geöffnet. Oder auch wenn gar keiner da ist, kann das ja auch mal mit einem Tier oder so passieren, dass der den Bewegungsmelder auslöst. Ist jetzt die Frage, muss das bezahlt werden, dieser Einsatz? Ich kann ja nicht beweisen, dass da ein Tier langgelaufen ist.
Grundsätzlich sage ich erst einmal nein und neue sensible Alarmanlagen, sprich Kameraanlagen, sind so empfindlich, die kann man so anstellen, dass sie erst bei größeren Objekten, sprich bei größeren Tieren wie Reh, Wildschwein oder eben dann auch den Mensch anfängt aufzunehmen und Alarm auszulösen. In der Vergangenheit war es ja so gewesen, die Anlagen waren noch recht grob in der Justierung, also auch ein Vogel hätte das dann auslösen können. Das kann man eigentlich bei guten Anlagen mit ruhigem Gewissen dann schon ausschließen. Und wenn dann ein Alarm erfolgt und ich rufe die Polizei an, dann ist das durchaus begründet. Ich kann dann anhand meiner Aufzeichnung auf dem Handy oder auf dem Computer belegen, dass hier eine Alarmauslösung erfolgt ist. Und deshalb der Einsatz durchaus als begründet zu sehen ist.
Na gut, das lassen wir jetzt mal so stehen und hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Ja, Thomas, was haben wir denn noch so an Dingen, die wir jetzt in der Herbstzeit mit den verkürzten Tageszeiten so beachten müssen?
Ja, das nächste ganz große Sorgenkind, insbesondere hier in unserem Raum Berlin und Brandenburg, das sind die Bootshäuser. Wir sind eine außerordentlich wasserreiche Gegend. Es gibt sehr viele Sportbootbesitzer, die ihre Boote dann im Winter an Land lagern und oft genug die Außenbordmotoren noch am Boot belassen. Kleine Motoren kann ich problemlos mit nach Hause nehmen, also kleinere Maschinen bis 15 PS. Bei den größeren ist es dann schon ein bisschen schwieriger, einen Platz im Keller zu finden. Da gilt zum einen erst einmal die umfassende Sicherung des Motors am Heck des Bootes. Aber da gab es auch schon genug Fälle, in denen unsere Diebe kamen mit einer Akku-Stichsäge, dann rund um den Motor herum den Heckspiegel ausgesägt haben, um dann den gesamten Motor mit dem ausgeschnittenen Teil und den durchgetrennten Steuerseilen verschwinden zu lassen.
Jetzt darf ich zwischendurch mal unseren Zuhörern eine Mitteilung noch machen. Unser Kriminalkommissar, der hier bei uns sitzt, der Thomas Rothe, der war sehr lange Zeit bei der Wasserschutzpolizei hier im Berliner Raum und deshalb ist das natürlich jetzt sein Metier, wenn wir über die Boote und über die Bootshallen sprechen, richtig?
Nach 16 Jahren Wasserschutzpolizei, denke ich, kann ich auf einige Erfahrungen zurückgreifen und auf viele Ereignisse zurückblicken. Wie gesagt, Außenbordmotore bekommen gerade in der Nachtzeit, aber das ist auch im Sommer so, dass die Boote dann von den Steganlagen verschwinden. Die Boote werden dann irgendwo an eine ruhige Ecke gefahren, die Motoren abmontiert und die entwendeten Boote bleiben dann irgendwo im Schilf liegen. Also in der Sommerzeit gilt, wenn ich mein Boot am Steg festmache, sollte man das zusätzlich mit einer Kette und einem Schloss sichern, damit das Boot gar nicht erst von der Steganlage verschwindet. Und für das Winterhalbjahr gilt, wie schon einmal gesagt, kleinere Motoren kann ich getrost mit nach Hause nehmen und im Keller einlagern. Bei den größeren Maschinen ist es dann natürlich auch wieder etwas schwieriger. Hier wird regelmäßig von uns empfohlen, das Anbringen eines GPS-Trackers im Innenbereich des Motorengehäuses. Und was eigentlich eine recht profane, aber sehr wirkungsvolle Methode ist, wenn ich einen hochwertigen Motor habe, den erkenne ich natürlich auch an der Motorabdeckhaube, die quasi so das Aushängeschild für denjenigen ist, der diesen Motor betreibt. Wenn ich diese Motorhaube abnehme und mit nach Hause nehme, wird der Motor in dem Moment für die Diebe uninteressant. Denn er müsste dann, um diesen Motor wieder verkaufen zu können, sich erstmal eine neue Motorhaube zu besorgen. Und die gibt's mal nicht eben so um die Ecke herum bei jedem Bootshändler, sondern die müsste dann gesondert bestellt werden, kostet dann richtig viel Kohle. Und insofern erlischt dann auch das Interesse an diesem Motor, um den einfach mitgehen zu lassen. Hat man die Motorhaube abgenommen, deckt man den Motor mit einer Folie ab, befestigt die gut, lässt aber einen kleinen Luftschlitz, damit die Luft zirkulieren kann und sich kein Schlitzwasser bildet. Denn alle modernen Motoren haben eine recht umfangreiche Elektronik, so wie wir sie jetzt auch von neuen PKWs her kennen. Und die sind natürlich für Feuchtigkeit doch etwas empfänglich.
Jetzt fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, was wir vorhin gesagt haben, wenn jetzt die Elektrowerkzeuge oder auch benzingetriebene Werkzeuge aus den Gärten gestohlen werden oder aus den Schuppen gestohlen werden, könnte ich ja auch die einfache Methode machen, zum Beispiel bei der Kettensäge baue ich das Schwert ab. Dann steht die Säge da ohne Schwert. Ist die schon mal uninteressant. Heckenschere baue ich auch die gesamte Schnittwerk ab. Uninteressant. Ja, was könnte ich noch machen? Ich könnte beim Hochdruckreiner, Hochdruckreiner darf ich wieder im Winter nicht im Schuppen lassen, der geht kaputt, also immer das Wasser raus, da ist ganz gefährlich, könnte ich die Schläuche abmachen, aber das ist eine andere Frage. Also sowas könnte man sich natürlich auch merken, ja, dass man von einigen Sachen so nur, dass die Hälfte nur da ist und dann zu gebrauchen ist. Also so klug werden sie ja wohl sein, ne?
Das sind eigentlich die einfachsten und gängigsten Methoden, um sich dann vor Diebstahlshandlung zu schützen. Weil wenn die wesentlichen Teile nicht mehr vorhanden sind, ist das Werkzeug insgesamt uninteressant. Und bei hochwertigen Außenbordmotoren also ab 50 PS aufwärts, wer es dann wirklich mit sich meint und einen hochwertigen Motor kauft, der kauft in der Regel dazu auch einen mit einem Edelstahlpropeller. Das sind richtige Geldanlagequellen, also ab 1500 etwa kann man veranschlagen für einen gut abgestimmten Propeller, der die höchstmögliche Leistung dann des Motors aufnimmt und ins Wasser abgibt. Wenn ich diesen Edelstahlpropeller demontiere, dann ist der Motor genauso uninteressant für die Diebe, denn dann müssten sie einen passenden Propeller irgendwo anders klauen, um ihn dann anzubringen. Und wie gesagt, diese Propeller sind so gut abgestimmt auf den Motor, da brauche ich den passenden Motor wiederum, von dem ich den Propeller abziehe. Und wenn ich einen passenden Motor mit dem passenden Propeller habe, dann nehme ich lieber die ganze Maschine mit und lasse den anderen dann dort, wo er ist.
Aber was du vorhin noch gesagt hast, da will ich noch mal drauf eingehen, dass man wirklich, also wenn jetzt, meistens sind es ja Kunststoffboote, nicht heutzutage, sind ja hinten die Heckscheibe, wie sagt man, hinten beim
Der Spiegel.
Der Spiegel. Der ist ja meistens aus Kunststoff, aus sehr harten Kunststoff, und da hängt dann der Motor dran. Und das wird wirklich im großen Stil ausgesägt mit der Säge, dass man also das Boot ist ja hin dann anschließend, ja?
Das Boot kann ich dann als Schrott zusehen, dass ich es irgendwie loswerde. Der Trend ist ja nun schon seit Jahrzehnten, dass neue Sportboote aus Kunststoff gebaut werden, und ist der Heckspiegel einmal ausgeschnitten. Ich habe also ein Riesenloch, das zu reparieren, das kommt mich teurer, als wenn ich ein neues Boot kaufe.
Okay, also das ist ja wirklich schon sehr, sehr hart. Ich habe das erste Mal gehört, dass es sowas gibt, ja. Ja, wo machen wir jetzt weiter? Jetzt ist das passiert. Jetzt stelle ich das fest. Ich komme und sehe, oh, hier waren Sie bei mir dran. Hier waren Sie im Schuppen drin, hier waren Sie in meinem Bungalow drin, hier waren Sie an meinem Boot dran. Was mache ich als Erstes?
Als Erstes grundsätzlich gilt, nichts anfassen, so weit wie möglich sich wieder zurückziehen, um keinerlei Spuren zu vernichten, die Polizei anrufen und so denn die Kolleginnen und Kollegen der Kriminaltechnik frei sind und nicht mit anderen wichtigen Aufgaben schon betraut sind, werden sich zuerst die Kriminaltechniker dessen annehmen. Also für gute Kriminaltechniker sind solche Ereignisorte ein Eldorado. Gut geschult, wie sie sind, die finden immer wieder was. Ich bewundere die immer wieder, und für mich waren sie später dann bei meiner Zeit in der Kripo eine absolut wichtige Hilfe bei der Ermittlung zu den wahren Tätern.
Also jetzt gehen wir mal zu den Werkzeugen erstmal, von den Booten ein bisschen weg zu den Werkzeugen. Die werden ja also meistens bei eBay denn vertickt oder überhaupt im Internet irgendwo vertickt, ne? Das ist ja sehr Trend, ja?
Das ist der große Trend. Und es gibt nicht wenige Geschädigte, die dann selbst recherchieren, anschließend bei der Polizei anrufen. So einen Fall hatte ich auch schon mal gehabt. Da ging es aber nicht um irgendwelche geklauten Sachen aus dem Garten, sondern um einen Kinderwagen, der aus dem Treppenhaus geklaut worden ist. Und der Eigentümer des Kinderwagens hatte den bei eBay wiedergefunden, hat uns dann informiert, und ja, dann sind die entsprechenden Kollegen in Marsch gesetzt worden, haben Kinderwagen und Täter dann beide dingfest gemacht. Der Kinderwagen wurde dem Eigentümer übergeben, und derjenige, der sich unerlaubterweise mit den Dingen entfernt hat, der durfte sich dann sehr umfangreich erklären.
Na gut, nun sind die Werkzeuge natürlich schwer zu unterscheiden, wenn die jetzt im Internet angeboten werden. Könnte ich mir zum Beispiel denken, auch so eine Zusatzsicherung, ich nehme mir mal eine schwarze Spraydose und mache meine Stielsäge, die ja normalerweise orange ist, ein bisschen schwarz ein oder klebe was ab oder mache einen schwarzen Strich. Und wenn sie dann vertickt wird, dann sehe ich ja, dann fällt mir das vielleicht auf. Ist eine Möglichkeit oder Quatsch?
Das ist eine Möglichkeit, und seit vielen Jahren schon bietet die Polizei die Möglichkeit, mit Hilfe der künstlichen DNA solche Sachen zu sichern. Das heißt, hier wird mittels eines ganz speziellen Sprays eine künstliche DNA aufgetragen. Diese DNA kann ich dann wieder mit einem speziellen Lesegerät sichtbar machen und kann das ganz genau dem jeweiligen Besitzer zuordnen.
Gut, dann sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen, am Ende der Sendung November. Ja, sichern Sie Ihre Gärten, sichern Sie Ihre Bootshäuser, Ihre Bootsmotoren, Ihre Werkzeuge. Das war sehr interessant, Thomas. Und ich denke, die Hörer gehen jetzt schon mal raus und gucken, ob alles abgesichert ist. Wir sehen uns wieder im Dezember. Im Dezember werden wir dann über die Tücken des Weihnachtsmarktbesuches sprechen. So, glaube ich, haben wir das so im Vorfeld abgesprochen. Thomas, ich danke dir für deine Ausführungen.
Detlef, ich danke dir, und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit.